Guten Morgen. Ja, es ist ja schön, wenn man morgens aufwacht und draußen ist alles weiß. Sieht ja schön aus. Aber sobald man dann die Schneeschaufel in die Hand nehmen muss, vergeht einem dann relativ schnell die Freude wieder. Aber es war ja nicht so viel und nicht so schlimm. Es gibt kein wichtigeres Buch als die Bibel. Amen. Amen. Aber es gibt auch viele Bücher, die uns helfen, manchmal uns noch näher zu Gottes Wort hinzuführen oder die uns Dinge zeigen aus dem Leben anderer. Und eins dieser Bücher ist dieses hier. George V. Carver, Der Mann, der überlebte. Ich kann euch das nur empfehlen. Mehr als einmal hatte ich Tränen in den Augen und am Schluss, als in seiner bisherigen Biografie über ihn, der sein Leben erzählt, als geschrieben wurde, dass er gestorben ist, war es ein echter Schmerz. Da ist eine wichtige Person gegangen. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, ich glaube, der kennt diesen Mann nicht. Das ist keiner, der in unseren Kreisen so bekannt ist. Er ist aufgewachsen als Sklavenjunge in einer ärmlichen Hütte bei Farmersleuten in Südstaaten von den USA, mitten in den Wirren des Krieges der Süd- und Nordstaaten. Seine Mutter verschleppt, er eigentlich kaum überlebensfähig. Und am Ende von seinem Leben sind Präsidenten, Könige, Henry Ford, der Bauer, der Autobauer und andere Große mit ihm in regem Kontakt gewesen. Er hat einen Doktortitel, mindestens einen gehabt, an den ich mich erinnern kann, vielleicht waren es auch mehr. Aber immer in Beziehung und in einer Demut Gott gegenüber. Was Gott ihm gegeben hat und in einer Einfachheit, also wärmste Empfehlung, mal dieses Buch zu lesen und sich neu inspirieren zu lassen, wie Gott dich und mich gebrauchen kann. Ganz, ganz einfache Menschen. Und genau um Gottes Wort wollen wir uns ein bisschen anschauen jetzt. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise eine Stunde Arbeitsweg habe am Morgen. Und ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, die man so in dieser einen Stunde im Auto machen kann. Also ich habe die Hörbibel angehört und habe gemerkt, wow, in einer Stunde kann man ganze Bücher aus der Bibel fast hören, die ich so schnell selber gar nicht lesen könnte. Ich habe Andachten gehört. Und doch muss ich sagen, am liebsten höre ich eigentlich Radio. Das lenkt mich ein bisschen ab. Ich höre gerne ein bisschen Nachrichten und ich habe so einen lokalen Sender da aus dem Baden-Württemberg im Süden. Und das Interessante ist, immer 5 vor 6, da bin ich aber noch nicht unterwegs, aber 5 vor 7 auch, gibt es eine 3- bis 4-minütige Andacht im öffentlich-rechtlichen Radio von Baden-Württemberg. Und da gibt es Katholiken, da gibt es aus der reformierten Kirche, hier und da ganz selten auch mal aus einer Freikirche, Baptisten, Methodisten, die so ein paar Gedanken zum Tag, ein paar Worte sagen. Und jetzt ratet mal, von wem ich meistens wirklich etwas Gutes, Biblisches, Tiefes mitnehmen. Nicht immer, aber meistens. Sind es die Reformierten? Sind es die Katholiken? Sind es die Freikirchler?
Die Katholiken.
Sind die Katholiken. Sind sehr oft sehr bibeltreue, biblische Gedanken, wo ich gerne etwas mitnehme. Von den Reformierten kommt selten etwas wirklich biblisch, da kommt sehr oft was übers Leben und so miteinander. Und die Freikirchler sind zu selten am Mikrofon. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen oder ob sie nicht dürfen, keine Ahnung. Aber wenn sie da sind, nehme ich natürlich auch dort was mit. Aber es gibt einen Mann, der ist relativ selten zu hören im Radio, aber der begeistert mich eigentlich immer. Ich vermute, er ist kein Christ. Er heißt Joel Berger und ist der Leiter der jüdischen Religionsgemeinschaft in Stuttgart. Und wenn man von einem Juden, vom Volk Israel, die kennen ja an sich nur das Alte Testament, das ist ja ihre Glaubensgrundlage, dann alttestamentliche Texte erklärt bekommt, dann ist es immer so ein bisschen was Besonderes. Natürlich fehlt ein Teil, der wichtigste Teil. Aber trotzdem, lasst mich mit einem kurzen Statement von ihm beginnen. Die chassidischen Meister, Chassiden, das ist eine besondere Lehrform innerhalb des jüdischen Glaubens, ist aber jetzt uninteressant, sprechen davon, dass jeder Mensch ein kleiner Tempel ist. Und in einem Tempel macht man Platz. Platz für Gedanken, für Zweifel, für Geschichten, für die Freude und manchmal sogar für die schlechte Laune des anderen. Denn auch die braucht gelegentlich einen Parkplatz. Ich denke oft, unsere Welt wäre schon ein bisschen friedlicher, wenn jeder von uns nur einen einzigen Zentimeter mehr Raum gäbe. Einen winzigen Moment Geduld im Treppenhaus. Ein Lächeln, wenn der andere im Verkehr nicht sofort losfährt. Denn dort, wo Menschen einander Platz machen, da sagt der Talmud, das ist eine theologische Erklärung des Alten Testaments, dort, wo Menschen einander Platz machen, da sagt der Talmud, dort wohnt der Segen. Und glauben Sie mir, der Segen sucht immer Wohnungen in guter Nachbarschaft. Und dieser letzte Satz, der ist mir hängen geblieben. Der Segen Gottes, sucht immer Wohnungen in guter Nachbarschaft. Und ganz am Anfang sagt er etwas, was wir im Neuen Testament von Paulus und von Petrus lesen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5 heißt es, und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Also, schon im Judentum heißt es, der Mensch ein kleiner Tempel ist. Und im Neuen Testament lesen es wir von Paulus und von Petrus, dass wir Gottes Wohnung sind, Gottes Tempel. Und dass wir wie lebendige Steine zusammengefügt werden zu einem großen Ganzen. Gehen wir mal ganz weit zurück an den Anfang der Bibel. Unter der Überschrift Gott war schon immer mobil unterwegs. Gott wollte schon immer von Anfang an bei seinem Volk wohnen, unter seinem Volk wohnen. Gott war mobil. Er wollte nicht an einen speziellen, bestimmten geografischen Ort gebunden sein. Das war der große Gegensatz zu all den anderen Völkern und Religionen der damaligen Zeit. Denken wir, als das Volk Israel in Ägypten wohnte und dann der Auszug passierte. 2. Buch Mose. Viele Jahrzehnte lang, fast eine Generation oder mehrere Generationen, war das Volk Israel in Ägypten und haben dort als Sklaven gearbeitet. Und was haben sie gemacht? Sie haben riesige Tempelanlagen und Pyramiden und was weiß ich gebaut. Ihr tagtägliches Geschäft war, für die Götter etwas zu bauen, etwas darzustellen. Das war ihre Gewohnheit. Diese Götter, diese Ägypter waren irgendwie sichtbar. Die hatten komische Köpfe, komisches Aussehen, aber sie waren gewaltig groß und hatten riesige Häuser. Und dort ging man hin, um ihnen zu begegnen. Und jetzt kommt da so ein komischer Schafhirte namens Mose und sagt, Gott ist mir begegnet und er will uns befreien und in ein anderes Land führen. Und sie haben das gemacht. Sie sind ihm gefolgt. Und Gott ist ihnen erschienen in einer Feuersäule bei Nacht und in einer Wolkensäule am Tag. Und sie sind durch das Rote Meer und sie sind an dem Berg Horeb. Aber in ihren Köpfen war immer noch dieses Bild, was sie gewohnt waren. Und als Mose da 40 Tage lang auf dem Berg war und sich mit Gott unterhalten hat, also nicht 40 Minuten, auch nicht 40 Stunden, 40 Tage und Nächte, das ist mehr als ein Monat, war der verschwunden. Der Anführer, der Leiter, der sie gerade aus Ägypten. Ich meine, wir haben ja das Privileg, dass wir diese Geschichten alle rückwärts lesen können. Wir wissen ja das Ende schon. Und ich ertappe mich sehr oft dabei, wenn ich das so lese und sage, ja, Mensch, haben die das denn nicht begriffen? Die haben doch so ein gewaltiges Wunder gerade erlebt und sind da durchgezogen und die können doch jetzt mal 40 Tage aushalten. Und dann denke ich an meine eigene Situation und überlege mir, wie wäre ich in der Situation? Wie viel Geduld würde ich aufbringen? Einen Tag? Eine Stunde? 5 Minuten? 40 Tage, 40 Nächte. War der sie angeführt hat, nicht da? Und dann irgendwann haben sie gesagt, hey, wir haben nichts Sichtbares von unserem Gott. Wir wissen nicht, wie der aussieht. Wir haben nichts. Wir können anderen gar nichts zeigen von unserem Gott. Komm, lass uns was basteln. Und da sind ja die Menschen sehr schnell, plötzlich. In den Momenten spielt dann Geld, in dem Falle Gold, keine Rolle. Da waren alle bereit, haben sofort ihre Ohrringe abgenommen und ihre Armreifen und alles zusammengetragen an Gold, was sie hatten, um eine schöne Statue daraus zu gießen. Da spielt es keine Rolle, wie viel es kostet. Und dann hatten sie endlich etwas Sichtbares. Gut, ihr kennt die Geschichte, ihr könnt sie nachlesen im zweiten Buch Mose, in den verschiedenen Kapiteln, vor allem Kapitel 32. Dieser unsichtbare Gott, das war etwas Komisches. Ein Gott, der überall mit dabei war, der immer mit unterwegs war. Und Gott hat Mose dort oben das alles gezeigt, dieses Zelt. So was Komisches, das kann man abbauen und wieder aufbauen. Die anderen, die hatten alle einen festen Tempel, der war an einem Ort, dort ist man hingegangen. Die haben einfach ihren Gott überall hin mitgenommen. Und dann hatten sie noch so eine komische Truhe. Und dann hatten sie sogar noch einen Altar, den man mitnehmen konnte. Es war alles beweglich. Es war völlig anders als alle Völker ums Herum und als das, was sie bisher gelernt hatten. Aber es zeigt uns schon damals, Gott wollte unter seinem Volk sein. Er wollte überall sein. Er wollte immer präsent sein. Nicht an einen Ort gebunden, nicht an ein Haus oder etwas gebunden. Und dann geht diese Geschichte weiter und wir kommen zu David. Und der hatte ja einen richtig coolen Gedanken. Und ich lese euch den mal ein bisschen vor. Im 2. Samuel 7 steht das. Als nun der König in seinem Palast wohnte und Jahwe ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum verschafft hatte, also der hatte nichts mehr zu tun, sagte er eines Tages zum Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne hier in einem Palast aus Zedernholz und die Lade Gottes steht nur in einem Zelt. Es ist ja meistens so, dass wenn wir so gewisse Etappen in unserem Leben hinter uns haben und wir so endlich zur Ruhe kommen und es ein bisschen friedlich alles um uns herum ist und alles läuft eigentlich, man hat alles erreicht, dann kommen wir manchmal schon auf sonderliche Gedanken, die ja nicht unbedingt schlecht sind. Siehe, ich wohne in einem Palast aus Zedernholz und die Lade Gottes steht nur in einem Zelt. Das war doch bisher nie ein Problem. Warum soll das jetzt ein Problem sein? Nathan sagte zum König: Geh ruhig ans Werk und tu, was du auf dem Herzen hast, denn Jahwe ist mit dir. Du, kein Problem. Was immer du anfasst, ist schon okay. Doch in derselben Nacht kam das Wort Jahwes zu Nathan: Geh zu deinem Diener David und richte ihm aus. So spricht Jahwe: Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Also, hat er nie das erste Buch von Mose gelesen, David, wo die Menschen einen Turm bauen wollten, um zu Gott zu kommen? Und Gott musste sich herabneigen, um zu gucken, was die da machen? Also, es gibt kein Haus, in das ich passe. Aber gut. Seit ich die Söhne Israels aus Ägypten herausführte, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt, sondern bin bis heute in einer Zeltwohnung umhergezogen. War nie ein Problem. Habe ich während dieser ganzen Zeit jemals zu einem der Führer Israels gesagt: Warum baut er mir kein Haus aus Zedernholz? Ich hatte ihnen nur aufgetragen, mein Volk Israel zu weiden. Darum sollst du meinem Diener David ausrichten. So spricht Jahwe der Allmächtige. Ich selbst habe dich von der Schafherde weggeholt und dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Und dann sagte ihm: Ich war immer bei dir, ich habe für dich gesorgt und so weiter und so fort. Und dann weiter vorne schreibt er im Vers 12: Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Nun denken wir relativ schnell, weil wir die Geschichte ja kennen, an Salomo, der hat dann den Tempel gebaut und so weiter, aber er redet hier von einem Königtum, das ewig Bestand haben wird. Und Salomo war nicht ewig König. Und er wird ein Haus bauen, das Gott wirklich repräsentieren kann. Es waren doch meistens mehr die menschlichen Wünsche und Vorstellungen, so ein Gotteshaus zu bauen. Und wisst ihr, die Jahre in Lateinamerika, und ich glaube, das ist nicht so ganz anders hier, wenn so an einem Ort irgendwo mehrere Menschen zum Glauben gekommen sind, man hat eine Evangelisation gemacht, dann war das meistens der erste Akt, den man gemacht hat, ein Stück Land zu kaufen und einen, auf Spanisch heißt es eben, Tempel zu bauen. Ein Haus zu bauen, ein Gotteshaus zu bauen, wo man sich versammeln kann. Es waren vielleicht nur 5 oder 6 Leute, ich meine, die hätten auch im Wohnzimmer Platz gehabt. Warum muss man da unbedingt ein Haus bauen für Gott? Weil wir immer noch, und da unterscheiden wir uns nicht von den Menschen, die vor 2.000, 3.000 Jahren gelebt haben, immer noch dieses Sichtbare gerne vor Augen haben und Schwierigkeiten haben mit diesem Unsichtbaren. Wir wollen etwas erschaffen, das man sieht und das auch andere sehen. Wenn ich so unterwegs bin und Zeit habe, gehe ich immer gern in diese großen Kirchen. Und ich überlege mir, was haben die Menschen damals unter den einfachsten Bedingungen für Schwierigkeiten auf sich genommen, um solche gewaltigen Häuser zu bauen und zu dekorieren und zu schmücken. Wie die Israeliten damals. Geld spielte dann plötzlich keine Rolle. Die waren alle bereit, ihre Ohrringe und alles Gold zu geben, um das Kalb zu gießen. Genauso die Kirchen, die gebaut wurden. Und es ist ja an sich auch nichts Schlechtes und nichts Schlimmes. Aber ich habe die Bibel schon ein paar Mal gelesen. Gott hat noch keine Bibelstelle entdeckt, wo drin steht, baut mir schöne große Häuser. Dort werdet ihr dann Gottesdienst feiern, sondern ich habe eher gelesen von Jesus, dort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter euch. Das heißt, der physische Ort, ob das jetzt hier an der Stahlstraße 7 ist oder ob das irgendwo bei dir zu Hause im Wohnzimmer ist oder auf dem Feld draußen, spielt keine Rolle. Gott möchte und ist mit uns, egal wo wir sind. Und Jesus sagt, zerstört diesen Tempel, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Steht in Johannes 2, Vers 19 bis 22. Und hier gibt uns Jesus dann diesen klaren Hinweis, den Paulus und Petrus nachher aufgreifen, von diesen lebendigen Steinen, von diesem Tempel, von dieser Wohnung Gottes, wo sich Gott eben am wohlsten fühlt. Auch Jesus weist darauf hin, dass der Tempel, die Wohnung Gottes, eigentlich immer am liebsten in einem Körper, in einem menschlichen Körper ist. Du, ich, wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Ort, an dem Gott Wohnung bezogen hat und an dem er es liebt, zu wohnen. Er, dieser gewaltige Gott, der in kein physisches Haus passt, also als man den ersten Tempel eingeweiht hat, wird es hier so ein bisschen beschrieben, dass der Saum des Mantels von Gott das Haus ausfüllte. Also an anderer Stelle heißt es, die Erde ist ein Schemel für seine Füße. Also es gibt nichts, wo er reinpasst. Doch durch seinen Heiligen Geist in dir und in mir. Da möchte er wohnen, da möchte er sein. Du, und damit kommen wir zur Bedeutung, du bist ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen können. Gott hat dich erwählt, weil du Gott kennst, weil du Jesus liebst, weil du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, hat er dich erwählt, damit andere Menschen Gott kennenlernen können. Er kann das auch durch andere Sachen, weil unsere Tempel manchmal eben sich gerne verstecken, weil unsere Tempel eben manchmal gerade nicht so die Türen offen haben, weil unsere Tempel eben manchmal, was weiß ich, gerade für Gedanken haben. Benutzt Gott auch andere Wege. Es ist nicht der einzige Weg, aber es ist eigentlich der Weg, den er am liebsten geht. Du bist dieser wandelnde Tempel. Du bist diese Stiftshütte, die das Volk Israel durch die Wüste getragen hat. Du bist der Altar. Du bist all das, was diese Tempel und diese Stiftshütte einmal ausgemacht haben. Weil Gott in dir Wohnung gezogen hat. Und er möchte, dass Menschen durch dich ihn kennenlernen und ihm begegnen. Wie wir es am Anfang gehört haben von Joel Berger. Der Mensch, ein kleiner Tempel. Und im Tempel macht man Platz. Platz für Gedanken, für Zweifel, für Geschichten, für die Freude, manchmal für die schlechte Laune des anderen. Aber dieser Tempel, dieser Segen Gottes, der sucht sich immer eine gute Nachbarschaft. Was bedeutet das? Es bedeutet, der Segen Gottes, die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist nie nur für dich alleine bestimmt, sondern sie ist immer auch für deine Umgebung bestimmt. Es ist nie etwas nur für dich, sondern es ist immer auch etwas für andere. Deine Errettung, deine Erlösung ist immer auch ein Auftrag für jemand anderen. Gott sucht gute Nachbarschaft. Gott sucht nicht Egoismus. Gott sucht nicht Isolation. Gott sucht nicht Zurückgezogenheit. Gott sucht Nachbarschaft, wo er sein Wort und seine Gegenwart anderen weitergeben kann. Wo auch immer du hingehst, wenn du der Tempel Gottes bist, ist Gott mit dabei. Was auch immer du machst, wenn du der Tempel Gottes bist, Gott ist dabei. Wem auch immer du begegnest, wenn du Gottes Tempel bist, Gott ist dabei. Alle anderen Religionen haben Abbilder, Statuen, Tempel, heilige Orte für ihren Gott. Aber es gibt nur die eine Religion, nur den einen Glauben, nur den einen Gott, der sich so klein machen kann, dass er in dir Wohnung beziehen kann. Und es gibt nur diesen einen Gott, der diesen Weg gewählt hat, um sich der Welt bekannt zu machen. Gott hat dich als Tempel, als Ort der Begegnung. Noch einmal, der Segen Gottes, Gott selber sucht Wohnungen in guter Nachbarschaft. Er ist nie nur für die Person selber, sondern immer auch für dessen Nachbarschaft. Die Gegenwart Gottes muss, hat immer auch Auswirkungen für seine unmittelbare Umgebung. In diesem Sinne, du und ich, wir sind lebendige Steine und Gott möchte sie zu einem großen, gewaltigen Gotteshaus zusammenbauen, in dem er wohnen kann. Und diese Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit und diese Mannigfaltigkeit Gottes, diese Größe Gottes wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er eben so ganz unterschiedliche Steine wie dich und mich zu einem großen Ganzen zusammenfügen kann. Und das werden wir dann einmal erleben, wenn wir bei ihm sind. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche und gute Begegnungen und dass Menschen dich als Tempel des ewigen Gottes wahrnehmen können. Amen.